Episode 12, Leaders of the New School mit dem wunderbaren Björn Darko, seinem Espresso und mir, Norm Nielsen. Heute sprechen wir über Scoring-Modelle im Produkt und Marketing. Wie kann man Projekte besser bewerten, besser vorhersagen, ob sie Erfolg haben und damit alle in der Firma glücklich machen? Björn, du priorisierst Projekte und Produkte gerne. Du bist ja auch unter anderem Leiterprodukt in deiner neuen Firma. Erzähl mal, welche Methoden kennst du, um Produkte zu priorisieren? Was sind deine favorisierten Priorisierungstools?
Da gibt es einige. Man muss vielleicht dazu sagen, jeder kennt es wahrscheinlich in der Firma. Man könnte 10.000 Dinge machen, aber nicht 10.000 Dinge bringen den Impact, den es bringen soll. Produktteams per se, an denen wird sowieso immer gerissen, egal ob du jetzt in der Leadership-Position als Head-Off bist oder als Product-Owner. Alle wollen was von dir, Stakeholder sagen, das ist jetzt noch wichtig, Sales kommt da, wir brauchen jetzt, kommt noch die Mexico, wir brauchen bis da noch diese Landingpage. Marketing braucht ein spezifisches Feature, was sie irgendwie in der Kampagne verarbeiten wollen und so weiter. Der CEO unterhält sich auf dem Golfplatz mit einem anderen CEO und sagt, AI ist jetzt der neueste Shit, brauchen wir unbedingt. Und das heißt, es ist halt super wichtig, erstmal im Produkt überhaupt Nein sagen zu können. Das ist die allererste Prioritätstechnik, ist Nein sagen.
Okay, Prio Nummer eins haben wir uns alle notiert, Nein sagen können.
Und zweites. Zweites ist natürlich, dass man mit Roadmaps arbeitet, super wichtig, und man kaskadiert das eigentlich ganz sinnvoll runter, indem man mit einer strategischen Roadmap arbeitet, das heißt, da sind eher so strategische Pfeiler drauf, wie zum Beispiel, hey, ein Auto braucht ein Lenkrad. Oder wir wollen von 0 auf 100 beschleunigen in 7,2 Sekunden. So strategische Dinge, wo es noch nicht detailliert ist, wo man auch noch nicht genau weiß, wie man das machen will. So, damit allen klar ist, das ist die strategische Richtung. Damit man auch immer wieder das hervorholen kann, sagen, pass auf, passt nicht auf die strategische Roadmap, machen wir also nicht. Dann kaskadiert man das natürlich runter in Produkt-Roadmaps, wo auf einem schon detaillierteren, granulareren Level priorisiert wird, auch auf einer Timeline, wann was kommt und wann was später kommt und so weiter. Das sind mal so grundsätzliche Dinge. Ja, also nein, strategische Roadmap und dann die Product-Roadmap. So.
Okay, also grundsätzliche Sachen. Ich habe immer ein Problem, wenn man keine strategische Roadmap hat, dann sind Fundamentals, also grundlegende Sachen, die man entwickeln will, immer total schwer zu priorisieren, weil die erstmal gar keinen Umsatz machen. Genau. Also in so einem klassischen Scoring-Modell, da hast du dann irgendwas und ich sage, hey, damit mache ich gar keinen Umsatz. Das Problem hat man nicht mehr, wenn man mit einer strategischen Roadmap arbeitet.
Genau, da hast du jetzt erstmal deinen strategischen Weg. Und das Problem, was du da ansprichst, da gibt es natürlich jetzt tausende von Techniken. Meine Lieblingstechnik ist, kennt vielleicht jeder, Moskau. Moskau steht für must have, should have, could have und won't have. Right? Also, dass man sich einmal ganz klar strukturiert, okay, was gibt's denn da? Ah ja, es gibt so in so Büchern so schöne Beispiele wie zum Beispiel einen Scheibenwischer. Ne? Ein Must-Have ist ein Scheibenwischer, der den Regen von der Scheibe wischt. Ja? Ein Should-Have ist etwas, wo er vielleicht automatisiert oder wo er sozusagen in Frequenzen arbeitet, ne? Dass er schneller geht und mal langsamer geht und so weiter. Ein Could-Have ist zum Beispiel ein Regensensor. Ja, dass man sagt, okay, der Scheibenwischer könnte auch noch einen Regensensor haben. Das wäre irgendwie total geil. Und won't have ist, dann sagt, pass auf, kriegt jetzt kein Glitzer oder so. Dass man das einmal so strukturiert, damit es auch, wenn man es in die Company kommuniziert, dass die ganz klar wissen, was der Scope eines bestimmten Projektes ist. Moskau. Must have, should have, could have and won't have.
Damit hast du aus Produktsicht schon gut priorisiert, was das Produkt für Features haben sollte. Damit hast du aber noch nicht definiert, was du wirklich aus Business-KPI-Sicht damit erreichen willst. Also macht das dann wirklich mehr Umsatz? Ist das wirklich am Kunden ausgerichtet und wird der das Auto deswegen kaufen, weil das Scheibenwischer eben einen Sensor hat zum Beispiel. Ja, mhm. Also wie kommst du von der Produktpriorisierung Moskau auf deine Business KPIs?
Naja, es gibt noch so andere Sachen wie zum Beispiel ein ROI Scorecard. Also es kommt, glaube ich, aus der Finanzwelt. Das kann man aber im Produkt oder auch für alle Features oder Ideen, die man hat, eigentlich ganz gut konvertieren in Impact Effort Grid. Das heißt, man hat so ein Chart, Ja, so ein Grid, das ist irgendwie in vier Teilen eingeteilt. Dann hast du auf der X-Achse kannst du Effort haben und auf der Y-Achse hast du Impact. Und je höher, also, und dann nutzt du Punkte zum Beispiel, ne? Und je höher du den Punkt setzt bei Impact, desto höher ist natürlich der Impact. Je höher der Effort, desto höher ist der Effort, ist klar, ne? Und jetzt musst du ja den Sweet Spot finden zwischen, okay, hat den größten Impact, aber vielleicht am mittelmäßigen Effort. Weil wenn es zu viel Aufwand ist, es zu betreiben für zu wenig Impact, macht es natürlich keinen Sinn. Wenn es aber den Sweet Spot trifft zwischen, okay, Aufwand ist da, aber ist machbar, plus einen großen Impact, dann ist das genau das, wofür du gehen solltest. Und der Impact, kann natürlich gemessen werden dann an finanziellen KPIs zum Beispiel.
Ja, okay, verstanden. Ich nutze im Moment RISE. Das ist ziemlich ähnlich. Das heißt, RISE steht für Reach, Impact, Confidence und auch wieder Effort. Also man hat erstmal den Reach und den Impact, ja, eines Produktfeatures, einer Marketingaktion, einer SEO-Aktion, einer E-Mail-Erweiterung, was auch immer man zu tun hat.
Also Reach wäre die Anzahl der User, die man damit...
Reach ist was ist das Potenzial, ja, was man hat. Also zum Beispiel hat eine E-Mail-Kampagne in Finnland wahrscheinlich nicht ganz so viel Reach wie eine Push-Kampagne in den USA, weil einfach der Reach limitiert ist hier. Wie viel Impact kann die haben? Ja, also eine Evergreen-Kampagne hat vielleicht nicht so viel Impact wie eine transaktionale Kampagne, wo jemand einen 50% Voucher bekommt. Ja, und der Effort, das einzubauen, genau wie du sagst, so, da gibt's auch die Formel dazu, wird immer mit einberechnet. Wo ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, wenn etwas total viel Effort hat, aber es ist auch ein ganz großes Projekt, fällt das dann immer raus, nur weil es viel Effort hat, ja, und wiederum etwas, was wenig Impact hat, aber auch ganz wenig Effort bedeutet, also einfach so eine Low-Hanging-Fruit, die man ganz schnell bauen kann, fällt dann aber nicht rein, weil man hat nur drei OKRs, die man priorisiert, ja, wenn man jetzt OKRs nutzt, dann fallen diese kleinen Sachen raus, finde ich auch nicht sinnvoll, sehe ich so als Problem. Und Confidence, finde ich, ist ein sehr gutes Mittel, gerade bei, wenn die Unsicherheit ein bisschen höher ist. Also wie sicher bin ich, dass das Projekt, was wir uns ja auch gedacht haben, das Feature, dass man das auch bauen kann, dass es auch Erfolg hat. Aber manchmal gibt es Sachen, die macht man als Innovator, als Erster, und die sind dann wahrscheinlich vom Confidence-Level her nicht ganz so hoch wie etwas, wo man genau weiß, wenn ich das baue, kriege ich das raus. Ja, und im Moment präferiere ich ja Sachen, die ein höheres Confidence-Level haben. Also Sachen, wo ich einfach sagen kann, die machen diesen Sommer schon mehr Umsatz. Boom und wow die. Gibt es denn auch dieses Confidence-Level bei Moskau?
Confidence-Level bei Moskau? Ich würde sagen nicht, nein. Sondern da, man kann natürlich zu Moskau hinzu noch andere Dinge noch hinzufügen, wo man vielleicht ein Confidence-Level herauskriegt, ne, wie confident man ist, dass man das irgendwie in einem bestimmten Zeitleistern so schafft. Aber was ich noch sagen wollte wenn man sozusagen Customer Impact oder Business Value oder auch technische Feasibility und so weiter ermessen möchte, ne, gibt es ja neben RISE auch noch dieses Weighted Scoring, also gewichtetes Scoring, wo man zum Beispiel verschiedene Features oder verschiedene Ideen in einer Tabelle nebeneinander legt, ja, und dann sagt, pass auf, Feature A, Feature B, Feature C zum Beispiel oder Idee A, Idee B, Idee C zum Beispiel, und dann kann man bestimmte Kriterien definieren, wie zum Beispiel, hey, was für einen Impact hat das auf den User von der Preisseite, oder was für einen Impact hat das auf unsere Brand, eine Reputation zum Beispiel, oder was für einen Impact hat das auf Nachhaltigkeit, wenn unser Ziel ist, jetzt irgendwie carbon neutral zu werden und so weiter, ja. Und dann kann man so verschiedene Scorings geben zwischen, sage ich jetzt mal, 0 und 10, sage ich mal, ja, und dann kannst du anhand dieser drei Kriterien, Preis, Reputation, Brand Reputation und Nachhaltigkeit zum Beispiel, verschiedene Scores geben, und das Ergebnis dann ist dann halt ein durchschnittliches Gewicht oder ein durchschnittlicher Score anhand des durchschnittlichen Gewichts der einzelnen Kriterien. Kann man auch machen.
Ich dich eigentlich fragen, wie viel Zeit du dir immer für das, oder du und deinen Teams, wie viel Zeit euch nehmt, um Projekte, Produktfeatures zu evaluieren, also wie lange man braucht, um so ein Moskau, um so ein Reis durchzuführen, weil ich sehe Teams, die machen 3 Monate lang Discovery, nur um dann herauszufinden, ah nee, das machen wir, wir setzen es doch nicht um im nächsten Quartal. Und dann sehe ich andere, die hardcore in einem Sprint, also in 2 Wochen, alles priorisieren, alle KPIs ready haben. Wo ist die Wahrheit? 2 Wochen oder 3 Monate?
Naja, im Idealfall ist es, sollte es kein großer Aufwand sein. Also wir machen es eigentlich relativ schnell in einem Workshop. Also wenn wir sozusagen von der Strategie, wir fangen immer mit der strategischen Roadmap an und sagen, okay, im nächsten, die strategische Roadmap ist ja sehr vage, was Zeit angeht. Ne? Das meistens ist es now, next, later zum Beispiel oder now, next, future oder so. Und dann basierend auf den Ressourcen und basierend auf den Wichtigkeiten, die es gerade anhand der Umstände im Unternehmen gibt, pickst du dir dann einzelne strategische Punkte raus und die brichst du dann in einem Workshop nochmal runter in deine Roadmap. Und da passiert dann dieses Scoring zum Beispiel. Ne? Okay, wenn wir das jetzt machen, bedeutet das, das dauert 4 Monate. 4 Monate Zeit haben wir aber nicht. Also wie können wir es vielleicht runterbrechen in ein Must-Have, Should-Have, also in Moskau, Must-Have, Should-Have, Could-Have oder Won't-Have? Oder wie kann man es runterbrechen in irgendwie Basic? Also es gibt ja noch das Kano-Modell zum Beispiel, ne, wo du das runterbrichst in ein basisches, in Basics, in Performance oder in Excitement-Features zum Beispiel, dass man sagt, hey, das ist Minimal Viable Product, es könnte aber noch ein bisschen besser sein und es könnte richtig krass sein. Aber wir haben nicht die Zeit, das heißt, wir gehen jetzt erstmal mit dem MVP, mit den Basics und dann kann man ja iterativ danach arbeiten. So, und so versucht man das runterzubrechen und das ist meistens in einem Workshop getan.
Okay, das ist ja sehr produktspezifisch, weil ich sehe manchmal das Problem, dass man die Business KPIs gar nicht so leicht rausfindet. Also was ist wirklich das Mehr an Buchungen, an Umsatz, an Gewinn, den man aus so einem Feature dann am Ende rauszieht?
Ja, das versucht man ja in so einem Business Model Canva dann anhand des, oder wir nennen es auch Product Management Canva, weil ich muss schon wieder niesen, warte mal. Bevor wir überhaupt an die strategische Roadmap gehen, arbeiten wir eigentlich mit einem, ähnlich wie zu einem Business Model Canva, einem Product Management Canva, ne, wo man versucht herauszufinden, okay, warum machen wir das eigentlich? Für wen machen wir das? Für welche Nutzergruppe machen wir das? Warum ist das wichtig? Was für ein Problem würde das lösen? Was für ein Income generieren wir daraus als Firma? Was kostet es? Und was für Ressourcen müssen wir anzapfen? Um das Ganze.
Ah ja, und das machst du alles in diesem Workshop, weil ich befrage dann momentan unser Customer Journey Team oder unser Customer Experience Team und die machen dazu eine Studie oder die haben schon Daten oder ich könnte mir vorstellen, dass man das in Zukunft besser testet oder Opinion nutzt, um erstmal ein paar Daten überhaupt reinzukriegen. Also es ist immer schon ein gewisser Prozess dahinter, den ich so leicht in einem Workshop gar nicht abdecken kann. Um alle Daten zu kriegen. Aber wahrscheinlich, wenn man es aufs Produkt bezieht, dann hat man alle am Tisch.
Ey, dann ist better than perfect. Das sind ja alles eher Hypothesen. Im Produkt sowieso sind das alles Hypothesen. Ne? Du gehst ja mit einem bestimmten Problem-Statement in so ein Projekt rein und sagst, hey, das ist das Problem, was wir für den Nutzer, fürs Business, für uns lösen wollen. Und deine Hypothese ist dann, okay, wir erhöhen Conversion Rate, wir erhöhen Traffic oder wir erhöhen Sign-ups oder was auch immer es ist. Du arbeitest immer mit einer Hypothesis und sagst, pass auf, wenn wir das so machen, dann werden die Anzahl der Logged-in-User sich um so und so viel steigern. Das muss natürlich messbar gemacht werden, während du sozusagen Prototypen baust, erste Tests fährst, zu gucken, ob das wirklich einen Impact hat. Und erst dann kannst du sozusagen weitergehen. Aber du musst halt dieses Problem, was du lösen willst, plus die KPI, die das messbar macht, natürlich von Anfang an haben. Aufgrund der Hypothese, die du aufgestellt hast, und misst es dann anhand der Tests, ob es wirklich was bringt. Und wenn du ein Confidence-Level erreichst, dann implementierst du es erst.
Da haben wir das Confidence-Level, was wir brauchen. Ja, mein Lieblingsthema im Moment. Wenn wir jetzt cross-funktionale Projekte haben, wie machst du es da? Also wenn jetzt andere Teams dabei sind, du hast jetzt auf einmal auch Marketing an Bord, Customer Service ist mit dabei, weil die was brauchen von dir. Also sitzen 3, 4 zusammen, kriegst du die auch alle in den Workshop oder wie machst du das?
Naja, das, also da hilft in allererster Linie wieder die Roadmap. Die Roadmap sollte natürlich keine Roadmap sein, die nur für Product and Engineering gilt, sondern die Roadmap, insbesondere die strategische Roadmap, sollte eine Roadmap sein, wo alle Stakeholder-Interessen auch vertreten sind. Und das ist mal so der erste Priorisierungsschritt, weil dann jeder weiß, okay, das sind die Dinge, an denen wir arbeiten. Alles andere, daran arbeiten wir im Moment nicht so. Und wenn du das geschafft hast und dann runter kaskadierst in diese Produkt-Roadmaps und es dann zu einem spezifischen Projekt kommt, von dieser strategischen Roadmap, dann holst du natürlich alle Stakeholder mit in diesen Discovery-Workshop, wie wir es nennen. Gehst in eine Product-Discovery, hast ein Problem-Statement, okay, was ist das Problem, was wir hier eigentlich versuchen zu lösen? Was sind die KPIs dahinter? Und was sind unsere Ideen, wie wir das machen könnten? Und daraus, aus diesem Brainstorming, wo Stakeholder, Engineers, Product Owner, Product Manager etc. Involviert sind, daraus denn basiert aus diesem Brainstorming das der erste Prototyp, der dann ins User-Testing geht, um zu validieren, okay, stimmt das mit der Hypothese oder stimmt das nicht? Und da sind die Stakeholder dann cross-funktional drinne. Aber die Vorgabe ist immer die Roadmap, insbesondere die strategische.
Das heißt, Learning für die Zuhörer, investiere viel Zeit in deine strategische Roadmap im Oktober, November, Dezember. Dann hast du keine Probleme in den folgenden 12 Monaten. Und eine Discovery kann man auch mal in einem Workshop machen. Man muss nicht 3 Monate Discovery betreiben, um dann am Ende irgendwie irgendwas nicht zu bauen. Haben wir gelernt.
Nein.
Sehr schön.
Nein. Vor allen Dingen auch hier wichtig, weil du es gerade sagst, 3 Monate. Die meisten denken immer viel zu groß. Das muss man auch in kleinere Pakete schnüren.
Korrekt. Frage. Ich habe das Thema gerade Doppelspitze als Project Owner. Bisher haben wir Projekte immer mit einem Owner besetzt, ja, ein Product Owner, ein Project Owner. Und jetzt überlege ich und habe das bei ein paar Firmen schon gesehen, dass wir ein großes Thema mit einer Doppelspitze besetzen, also 2 Project Owner. Macht das Sinn? Hast du das schon mal angetestet oder eher Schwachsinn?
Es macht nur dann Sinn, wenn es eine ganz klare Unterscheidung der Verantwortlichkeiten gibt. Wenn es das nicht gibt und das nicht klar definiert ist, wer für was zuständig ist, wird das im Chaos enden.
Okay, also alles wie gehabt. Einer, der reportet und Verantwortung trägt, macht die Projektsteuerung leichter. Was muss ein Product Feature als oberstes Ziel haben? Ich habe das Gefühl, immer wenn man was am Produkt baut, muss man am Ende den User im Blick haben, natürlich, klar, aber eben auch, wofür bauen wir das Feature? Macht es am Ende nicht doch immer Umsatz oder Gewinn?
Ich glaube, von der Seite sollte man nicht gucken, sondern man sollte immer gucken, was für ein Problem versuchst du zu lösen? Was für eine Aufgabe versuchst du zu lösen mit dem Feature oder mit der Seite? Was für ein spezifisches User-Problem soll gelöst werden? Was dann natürlich als im Nachhinein natürlich mehr Umsatz bringt. Also wenn es jetzt darum geht, irgendwie eine neue Landingpage aufzubauen, die acquired natürlich mehr Traffic. Wenn es darum geht, mehr Logged-in-User zu generieren, dann hebelst du deine Retention-KPIs nach oben. Wenn es darum geht, irgendwie Buttons größer zu machen oder attraktivere Listings zu bauen, damit erhöhst du natürlich die Conversion Rate. Also es zahlt natürlich am Ende alles ins Geld ein, aber es sollte natürlich ein spezifisches User- oder Business-Problem sein, was man da versucht zu lösen.
Ja.
Was sind denn sozusagen, wenn man so in so, du arbeitest ja immer sehr viel in Scale-Ups, so nenne ich es gerne. Und da gibt es natürlich immer extrem viele Dinge, die es zu machen gibt. Vor allen Dingen fällt ja auch viel runter, weil sich alles so schnell bewegt. Da ist natürlich Priorisierung umso wichtiger. Wie funktioniert das?
Wir haben im Moment eine Einteilung, dass wir in OKRs arbeiten. Die sind alle mit RISE gescored. Ja. Dabei fallen tatsächlich einige Sachen runter. Es gibt große Backlogs, es gibt Tech Debt, es gibt Backlogs, es gibt Bugs, ja. Das heißt, man muss sich die Zeit vorher gut einteilen, was macht man wirklich am Produkt selber, sagen wir mal 60%, ja, habe ich dann 20% für Bugfixing und Maintenance und dann 20% für Discovery zum Beispiel. Ja, also ohne so eine Einteilung ist man, glaube ich, aufgeschmissen. Bugs tauchen gerade bei Scale-Ups, glaube ich, öfter auf. Ja, du hast viel gebaut und jetzt musst du viel ändern, viel Transition machen zu neuer Technik und so weiter. Dabei treten viele Sachen auf, das heißt, dafür würde ich mehr Zeit einplanen, das würde ich sehr gut tracken, aber selbst da muss man ja auch ein Scoring machen, was sind da die wichtigsten Sachen, man kann nicht nur, weil der Bug am neu ist, den letzten Bug, den man gefunden hat, muss man als erstes bearbeiten, ist sicher nicht das beste Prinzip, sondern auch da muss wieder ein Scoring stattfinden. Ich sehe das Problem, dass man dann schnell in den Zyklus kommt, wo man sehr viel priorisiert, viel Aufwand, viel Arbeit in die Priorisierung von Sachen steckt, anstelle in das Bearbeiten eines Problems oder eines Produktfeatures. Da muss man eine gute Balance finden. Ja, ich glaube, das sind so klassische Scaler-Probleme.
Um Priorisierung in der Krise. Auch ein schönes Thema, weil gerade in Krisenzeiten, habe ich auch im eigenen Leib erlebt, tendieren Menschen zu Panik. Und dann sind viele Prioritäten, die wechseln eigentlich wöchentlich, weil man an jeder Ecke irgendwo ein Problem sieht und man kommt gar nicht mehr aus diesem Fahne-im-Wind-System raus, dass man sich jede Woche irgendwo in eine andere Richtung dreht.
Wir hatten als Hauptpriorisierung Keep the Lights On, als die Pandemie startete. Ja, also die Pandemie startete, keiner durfte mehr reisen, 98% Umsatzeinbruch und dann hieß es einfach nur noch Keep the Lights On. Damit war ziemlich klar, hier wird jetzt kein kleiner Bug mehr gefixt. Ja, hier werden nur noch die Lichter angehalten für die nächsten 6 Monate. Und so war es auch und das hat uns gut durch die Krise gebracht.
Ja, sehr gut. Dann musst du jetzt ins nächste Meeting. Ja. Deswegen hören wir jetzt auf und hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
Sehr schön. Ein unterhaltsamer, kurzer Talk. Björn, viel Spaß hier. Wir hören uns.
Alles klar.
Ciao, tschüss. Ciao.